Ich weiß nicht, wie Sie sich fühlen, wenn Sie begrüßt werden. Guten Tag, wie geht's? Manchmal hat man ja den Eindruck, da geht es wirklich um eine echte Frage, wo jemand Anteil nimmt, ein andermal nur so um eine Floskel. Ich erinnere mich, ein Versicherungsvertreter, den ich nicht kannte, kam rein. Guten Tag, wie geht's? Dachte ich, noch dummer konnte man das Gespräch nicht beginnen. Aber gut, wir haben uns dann auch bald wieder voneinander gelöst. Angenommen, Gott würde heute Morgen Sie fragen, guten Tag, wie geht's? Was würden Sie ihm sagen? Würden Sie sagen, das weißt du doch, wie es mir geht. Aber sagt er, ja, ich würde es gerne von dir, von Ihnen hören, wie es Ihnen geht. In der Bibel steht ja mal, dass wir unser Herz ausschütten können vor Gott und es wäre gut, das zu tun. Das Volk Israel hier in diesem Abschnitt Jesaja 40 war, wie gesagt, im Exil in Babylon, im heutigen Irak, und wusste, dort sollen wir 70 Jahre bleiben. 70 Jahre. Sie fühlten sich sozusagen ins Abseits versetzt und dort stehen gelassen und vergessen. Sie sagten, mein Geschick ist dem Herrn verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott. Vielleicht ist ja auch heute Morgen jemand da, der denkt, ich bin in schlechter Lage und irgendwie Gott scheint nicht da zu sein, der hat mich irgendwo vergessen und ausgegrenzt. Das stimmt aber nicht. Gott lässt dann antworten, weißt du es nicht? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der die Enden der Erde geschaffen. Die Enden heißt noch da hinten, wo der Zaun ist, wo man die Nägel sieht, sage ich mal scherzhaft. Auch da ist Gott noch, weil er das geschaffen hat. Er wird nicht müde noch matt, unerforschlich ist seine Einsicht. Und dann geht's weiter, er gibt dem Müden Kraft. Dieser Satz, unerforschlich ist seine Einsicht, verbindet sich bei mir mit einer Bibelstelle aus Römer 11, 33, wo es heißt, wie unerforschlich sind seine Entscheidungen und unausdenkbar seine Wege. Wie unerforschlich sind seine Entscheidungen und unausdenkbar seine Wege. Das heißt, wir machen uns immer Gedanken, wie etwas weitergehen könnte, aber Gott denkt manchmal ganz anders, aber er kommt trotzdem zum Ziel. Und sein Ansatz hier ist, er gibt dem Müden Kraft. Das heißt, auch wenn ihr müde seid, wenn ihr denkt, wir sind irgendwo falsch geparkt und abgestellt, so ist es nicht, sondern Gott wird euch wieder stärken und weiterbringen. Ja, wann ist jemand müde? Wir hatten vorhin schon gehört, dass jemand müde sei, aber die Frage, wann bin ich müde? Ich denke, jemand ist müde oder matt, wenn er eine unsichere Zukunftsperspektive hat, wenn er nicht weiß, wie es weitergeht, wenn er Angst hat. Jemand ist müde, wenn er finanzielle Probleme hat, die er im Moment nicht lösen kann und auch noch nicht weiß, wie sie sich verbessern. Jemand ist müde, wenn er mit irgendeinem Menschen oder mit mehreren Schwierigkeiten hat und Reibungsflächen. Und man einfach auch da nicht weiß, wie soll sich das verändern. Und mancher ist niedergeschlagen, weil er gesundheitliche Probleme hat, die im Moment auch noch keine Lösung haben oder vielleicht auch keine mehr bekommen werden. Ja, insgesamt könnte man sagen, Sorgenberge können uns müde und matt machen. Aber Gott sagt ja, dass er dem Müden Kraft gibt und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Die Frage, wie macht er das? Stärke verleiht man ja heute, wenn einer müde ist, raucht er eine Zigarette oder was weiß ich, trinkt eine Tasse Kaffee oder Tee, um den Kreislauf wieder ein bisschen zu beleben. Gott schafft Stärke, indem er sagt, ich bin bei dir. Ich bin mitten in deiner Situation dabei und deshalb ermutige ich dich. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wo Sie schon mitten in einer Situation ein Bibelwort bekamen oder vielleicht auch ein Lied oder nur einen Gedanken, wo Gott Ihnen klar machte, ich bin dabei, ich kenne dich, ich weiß, wo du bist und deshalb bringe ich dich da auch mitten hindurch. Mir ging das mal hier so mit einer Predigt, das heißt eine Liturgie. Als meine Frau und ich das erste Mal nach Haiti flogen vor 25 Jahren und wir wussten, wir sollen da eine Woche auf dem Land leben, nicht in einem Hotel, sondern bei den Leuten so zu Hause, so mit Plumpsklo und allen hygienischen Vor- und Nachteilen und was da so ist. Und ich wusste, wie empfindlich ich bin und dachte, dann hängst du dann 14 Tage dort gesundheitlich irgendwo auf dem Tiefpunkt. Hatte also durchaus Angst. Aber da las Herr von Debschitz damals so eine Liturgie, wo Gott dem Jakob sagte, der gerade auf dem Weg ins Ausland war, in 1. Mose 28, Vers 15, siehe, ich bin mit dir und will dich behüten allenthalben, wohin du gehst, und will dich in dieses Land zurückbringen. Mit einem Schlag war alle Angst verflogen, weil ich das persönlich nahm, siehe, ich bin mit dir. Und das war dann eine ganz gute Zeit. Und den Magen habe ich mich nicht verdorben bei den Leuten dort mit ihrem Blumsklo, sondern später, als Amerikaner mir zu viel Eis in Cola anboten. Da ging er dann irgendwo daneben. Ja, interessant, wie Gott führt. Ich weiß nicht, wo er bei Ihnen ansetzt und sagt, ich bin mit dir in deiner Lage und stärke dich. Andere Christen können einem natürlich auch diese Stärke Gottes weiter mit vermitteln. Oder andere Gläubige, so wie diesem Volk später ein Josua geschickt wurde, der sie nach Hause führte, ein Nehemia, der ihre Mauer wieder aufbaute und ihnen wieder Selbstwertgefühl vermittelte. Welche Christen Gott ihnen geschickt hat oder noch schicken wird, um in irgendeiner Situation weiterzuführen, weiß ich nicht, aber ich bin sicher, dass er das tut. Ja, Schwäche kann natürlich auch ein Erziehungsmittel Gottes sein. Ein Liebesbeweis Gottes kann auch Schwäche bedeuten. Wir kennen diese Scherzformulierung, die aber ganz ernst gemeint ist. Manchmal muss Gott jemand aufs Kreuz legen, damit er neu nach oben schauen lernt. Und wenn wir da jetzt ein intensives Gespräch hätten, könnte mancher dazu etwas sagen. Wo einfach spürt, ich bin schwach, aber dabei habe ich ganz neu beten gelernt und wieder gefragt, was bleibt eigentlich im Leben und was muss ich hergeben? Was zählt wirklich und was ist nur vorübergehend? Das Volk Israel war im Ausland und erlebte ein Läuterungsgericht Gottes. Es war schwach, zahlenmäßig schwach, physisch schwach, wirtschaftlich schwach. Aber Gott wollte es stärken und er hat sozusagen eine Art Läuterungsgericht durchgeführt. Manchmal wirft Gott einem ja liebevoll so einen Knüppel zwischen die Beine, damit man ins Stolpern kommt und dann neu auch ins Gespräch mit ihm kommt. In dieser Zeit im Ausland entwickelte sich das Judentum von einer Tempelreligion zu einer Synagogenreligion. Synagoge steht das Wort Gottes im Mittelpunkt, beim Tempel stand der Opferdienst im Mittelpunkt. Tempel hatten sie nicht mehr, aber das Wort Gottes hatten sie noch. Und seit der Zeit haben sie das Wort Gottes in neuer Weise schätzen und lieben gelernt. Und ich bin sicher, dass manche auch dort, wo es mit ihm nicht weitergeht, das Wort Gottes mit all seinen vielen Zusagen und Ermutigungen neu schätzen lernt. Ja, Schwachheit kann man natürlich auch missbrauchen als Machtmittel. Ich hatte eine Cousine, das heißt, ich habe sie immer noch, aber in meinem Beispiel war sie noch ein Kind und werdender Teenager. Die verstand es jederzeit, wenn sie wollte, in Ohnmacht zu fallen. Hatte irgendwie so einen labilen Kreislauf und wenn sie dann noch einmal die Luft angehalten hatte, dann fiel sie um. Und das hat sie dann so in bestimmten familiären Situationen als Druckmittel einzusetzen gewusst. Gibt es ja auch bei älteren Leuten manchmal, wenn ihre Kinder dann in Urlaub fahren wollen, werden sie regelmäßig vorher krank, um ihre Kinder mehr oder minder manipulierend, unbewusst zu zwingen, da zu bleiben. Oder mit Schuldgefühlen vielleicht doch in Urlaub zu fahren. Auf jeden Fall zu wissen, eigentlich ist euer Platz hier bei mir. Gott möchte Schwachheit nicht immer auflösen, aber er möchte Stärke vermitteln durch Glauben und das Bewusstsein, ich bin bei dir, ich mache dich stark. Ja, ich helfe dir, ich halte dich mit meiner Hand. Wir sind heute alles Kraftanbieter. Nicht nur Männer gehen in Fitnessstudios, inzwischen auch Frauen. Das nennt man dann irgendwie Body Shaping oder was auch immer da rauskommt. Und wenn ihr erstes Auto vielleicht 30 PS hatte, hat es vielleicht heute 130, weiß ich nicht. Auch da hat sich die Kraft gesteigert. Ein kleines Kind heute ist mächtiger als Cäsar, der Herrscher des Römischen Reiches, denn der konnte vor seiner Kutsche höchstens 12 Pferde spannen. Aber wenn ein kleines Kind in einem großen Kaufhaus den großen Aufzug betätigt mit einem Knopfdruck, dann wird es mehr als 12 PS in Bewegung setzen, bis der nach oben steigt. Wir haben überall Kraft im Einsatz und sind eigentlich Kraftanbieter. Aber hier heißt es, dass auch Jünglinge, die wirklich viel Kraft haben, müde und matt werden, Krieger straucheln und fallen. Das heißt, diese natürliche Kraft kann irgendwo zu Ende sein. Krieger straucheln und fallen sieht man ja im Moment leider im Fernsehen öfters im Irak, wo wieder irgendjemand in die Luft gesprengt wird und sein Leben verliert, obwohl er eigentlich schwer bewaffnet dasteht und ja eigentlich andere gefährden oder bewachen könnte. Ja, auch Jünglinge können müde und matt werden, sei es, dass sie irgendwo den Mut verlieren oder manche Leute auch heute in der Jugend gar nicht erst die Leistung wagen, um in die Gesellschaft hineinzukommen, indem sie gleich zu Beginn das Handtuch werfen, die Ausbildung hinschmeißen, die Schule nicht beenden, vielleicht Partydrogen nehmen, um irgendwo wieder etwas high zu sein und mithalten zu können, aber im Prinzip das Leben nicht bewältigen. Ich denke an ein Gespräch, das ich hatte, und am Ende sagte dann der Gastgeber: Ich habe bei mir alles im Griff. Und da lief es mir irgendwie so kalt den Rücken runter, als ich das hörte. Ich habe alles im Griff. Es sah so aus, als ob es stimmt. Später habe ich ihn ein paar Jahre später wieder getroffen. Inzwischen war seine Familie zerbrochen. Er hatte sein Geschäft in den Sand gesetzt, das heißt, auch beruflich lief es nicht mehr. Und ich merkte, das, was mir damals den Rücken runterlief, war auch jetzt da. Da war ein Starker schwach geworden, wobei ich ihm natürlich gewünscht hätte, dass er dann die Stärke Gottes erfährt, was in diesem Fall wohl nicht so war. Er gibt dem Ohnmächtigen Stärke, das heißt, wo jemand wirklich auf dem Boden liegt, kann es sein, dass Gott ihn wieder auf die Beine stellt, aber eben sagt: Ich bin es, der dich auf die Beine stellt und jetzt auch weiterführen möchte. Sie kennen diese nette Formulierung, die uns oft gesagt wird, vielleicht hat mancher sie selber schon oft gesagt: Hauptsache Gesundheit. Das hat ja auch was mit Stärke, mit Vitalität zu tun. Wenn ich heute Morgen fragen würde, wer alles nicht gesund ist und alles nicht gesund bleiben wird, dann wären das ganz viele. Aber sie fühlen sich trotzdem vielleicht in ihrem Leben wohl oder sagen, es geht vorwärts mit mir, weil ihre Hauptsache nicht die Gesundheit ist, sondern Gott, die Beziehung zu Jesus, und wissen, ja, der führt mich vorwärts und ich denke, er hat ein gutes Ziel. Hier heißt es dann, dass er denen, die auf den Herrn harren, immer neue Kraft gibt, sodass in Schwingen wachsen wie Adler. Immer neue Kraft, auf den Herrn harren. Das Wort harren kennen wir eigentlich nicht mehr, höchstens in der Verbindung ausharren, ja, irgendwie weitermachen. Harren heißt vertrauend abwarten. Das heißt nicht nur die Hände in den Schoß legen, sondern wenn schon, dann sie betend in den Schoß legen, aber dann das Nächstliegende tun, was Gott einem zeigt, und warten, wie es weitergeht. Ausharren heißt das Vertrauen nicht wegwerfen. Das fand ich interessant, wir haben bei uns im Hof so eine lange hässliche Mauer, und da habe ich vor einiger Zeit mal so wilden Wein gepflanzt, so 4 kleine Pflänzchen da in den Hof gesetzt, damit er die Mauer etwas verhüllt. Wir haben da aber auch eine Kinderstunde und die Kinder, die spielen da gerne Ball im Hof. Und wenn die dann mit dem Ball gegen die Mauer schießen und da so eine Weinpflanze versucht zu wachsen, kann es sein, dass der Ball siegt und nicht die Pflanze. So wurde also die erste Pflanze dann immer kleiner statt größer, verlor immer mehr Blätter und Zweige, Triebe. Zuletzt war noch ein Blatt übrig. Aber dieses eine Blatt hatte jetzt die ganze Kraft der Wurzel, ja, was alles vorher in all diese Verästelungen ging, ging jetzt in ein Blatt. Normalerweise ist so ein Blatt vielleicht höchstens so groß wie meine Hand. Das wurde so groß wie ein Rhabarberblatt, weil es alle Kraft hatte, die jetzt aus den Wurzeln kam. Inzwischen hat die Pflanze sich hervorragend erholt, die ganze Wand bedeckt. Sie hat also doch gesiegt über den Ball. Ja, einfach ein Bild, Vertrauen nicht wegwerfen. Eigentlich konnte man sagen, sie ist erledigt, aber sie war es nicht. Ausharren heißt warten, dass Gott weiterführt und handelt. Ja, im Hebräerbrief steht mal, Jesus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Das heißt, er kann jeden Tag weiterführen und seinen Weg öffnen. Und in Sprüche 10, Vers 28 steht, das Harren der Frommen endet in Freude. Wobei ein Aufschwung kommt, ja, ist ja die große Diskussion, kommt er oder kommt er nicht in der Wirtschaft. Im persönlichen Leben wird er kommen, dort wo Jesus ist. Ein Aufschwung wie ein Adler. Aber ein Aufschwung bedeutet nicht, dass sich alle Probleme in nichts auflösen, sondern nur, dass jetzt jemand nicht mehr in oder unter den Problemen steht, sondern darüber steht, weil er neuen Mut hat, neue Motivation und Zuversicht. Ja, ein Aufschwung ist schön, zu wissen, Gott führt weiter, er schenkt mir Kraft, durchzuhalten, durchzustehen und auch das, was auf mich zukommt, zu bewältigen. Der Aufschwung kommt oft durch ein Wort Gottes, das persönlich hängen bleibt und ermutigt, oft auch durch andere Christen, die mitbeten und mitgehen. Oft auch durch persönliches Gebet. Psalm 138, Vers 3 heißt es: Am Tag, als ich rief, erhörtest du mich und gabst meiner Seele große Kraft. Das heißt ja auch ein innerer Aufschwung an Kraft. Ja, schön zu wissen. Aber es gibt natürlich irgendwann im Leben auch den letzten Aufschwung. Das heißt, wenn der Weg in der Ewigkeit geht und der Weg damit sein Ziel erreicht, vorausgesetzt, dass jemand Jesus kennt. Ich sprach gerade diese Tage mit jemand, der vielleicht nicht mehr so furchtbar lange unterwegs ist. Und derjenige sagte: Ich freue mich auf das Ankommen. Ich freue mich auf das Ankommen. Das finde ich eine mutige Aussage. Also nicht nur, ich erwarte, dass es irgendwann jetzt zu Ende geht, sondern ich freue mich auf das Ankommen. Das andere hängt natürlich damit zusammen. Ja, und ich denke immer noch an diese Dame der Gemeinde, mit der ich öfters früher einmal das Vaterunser gebetet habe, weil sie 2 Jahre krank zu Hause lag, 90 Jahre alt war und dann noch ein klein bisschen älter wurde und die dann immer mehr das Ende des Vaterunsers betonte: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also auch dieser letzte Aufschwung war schon im Blick und vielleicht ist er auch für manchen unter uns im Moment in den Blick gerückt. Ich kenne die Lage nicht, aber es geht nicht nur darum, Abschied zu nehmen, sondern auch zu wissen, es geht weiter. Ja, der Aufschwung ist schön, aber nur vorübergehend. Auch ein Adler muss wieder landen, wenn er fliegt. Der bleibt nicht in der Luft. Und wenn Gott jemand ermutigt, wenn er ihm neue Motivation schenkt, ist das hervorragend. Aber hier geht es dann weiter, dass sie laufen und nicht ermatten, dass sie wandeln und nicht müde werden. Laufen ist für mich Joggen, also nicht nur so spazieren gehen, sondern richtig im Laufen unterwegs sein. Man sprach ja mal von der sogenannten Turnschuh-Generation, wobei ja so ein Turnschuh-Mensch inzwischen Außenminister geworden ist. Vielleicht fliegt er inzwischen mehr, als dass er läuft. Ja, aber Turnschuh-Generation hieß ja unterwegs sein, fit sein, locker sein, leger sein. Wenn ich meine Konfis betrachte, so wie sie sitzen im Kreis und mir die Schuhe anschaue, dann sind bei 20 Konfis 19 Turnschuhe. Und das 20. ist vielleicht ein Mädchen, die es gewagt hat, andere Schuhe anzusehen. Also auch locker, flockig unterwegs. Aber die Frage ist: Ist mein Leben so locker und flockig, wie meine Schuhe aussehen? Oder geht es da nicht manchmal doch auch holpernd über die nächste Strecke? Ja, Gott ermutigt nicht nur zum Laufen, das heißt, sich irgendwo bewusst auf den Weg zu machen, sondern dann auch zum normalen Gehen. Und das kann ich ja lange durchhalten, wenn ich gehe. So ein Marathon hat es nur einmal in der Bibel gegeben, mit der Zahl 40, aber nicht 40 Kilometer, sondern ist einer 40 Tage gelaufen. Das ist ein Unterschied, ob er 40 Kilometer läuft oder 40 Tage. Es war dieser Prophet Elia, der die Wüste durchquerte und mit einer himmlischen Speise versehen war und dann bis zu dem Berg Horeb lief, aber das können wir nicht wiederholen. Ja, laufen und nicht ermatten, wandeln und nicht müde werden, das hieße einfach weitermachen, dabei bleiben, zu wissen, er führt mich und ich kann den Alltag bewältigen, weil er da ist. Ich weiß nicht, wie Ihre Wegstrecke aussieht, manchmal ist sie ja nicht allzu schön, aber es geht weiter mit ihm. Er hat versprochen, Kraft zu geben und letztlich diese Kraft zu sein. Er hat versprochen, weiterzuführen und dabei zu bleiben. Und jetzt möchte ich einfach als Abschluss diesen 3 Bibelverse noch einmal verwandeln, indem ich mich selbst einsetze, also das eigene Ich hier angesprochen sein lasse. Und es wäre schön, wenn Sie einfach mitdenken und sagen, das gilt auch mir. Vielleicht sagen Sie hinterher sogar Amen dazu. Er gibt mir, müdem, Kraft und mir, dem Ohnmächtigen, mehrt er die Stärke. Jünglinge werden müde und matt, Krieger straucheln und fallen, aber ich, indem ich auf den Herrn harre, empfange immer neue Kraft. Dass mir Schwingen wachsen wie Adlern, dass ich laufe und nicht ermatte, dass ich wandele und nicht müde werde. Und es wäre schön, wenn Sie zu so einem Abschnitt sagen können: Amen, und Amen heißt: So sei es. Herr Jesus, du siehst den Wegabschnitt, den jeder gerade im Moment geht. Du weißt, wer unter uns müde ist, wer vielleicht am Boden liegt. Den kannst du stärken und aufrichten. Den kannst du ermutigen, weiterzugehen. Einfach auch deine Wertschätzung für sein Leben auszudrücken. Danke, dass du der Herr bist, dass du Aufschwung schenkst, aber auch Bewältigung des ganz normalen Alltags. Amen.